NDR1 Welle Nord. Zur Sache.
Sie versprechen einen Kick, die beste Party des Lebens oder einfach ein bisschen Flucht aus der Wirklichkeit. Drogen sind vor allem für viele junge Menschen verlockend. Fast 10.000 Drogendelikte hat die Polizei in Schleswig-Holstein im Jahr 2017 registriert. 14% mehr als noch ein Jahr zuvor. Und auch im vergangenen Jahr hat sich der Aufwärtstrend vermutlich fortgesetzt. Kein Wunder also, dass sich viele Eltern Sorgen machen. Aber ist diese Sorge überhaupt begründet? Sind synthetische Drogen bei uns im Land auf dem Vormarsch? Und wie sieht die Drogenszene insgesamt aus? Voll auf Speed, das ist unser Thema heute in Zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Und wie immer können Sie sich an unserer Sendung beteiligen. Schreiben Sie uns einfach eine Mail ins Studio an zursache@wellenord.de oder rufen Sie an, kostenfrei unter der Telefonnummer 08000 96 66 66. Ich bin Rebecca Mehrholz und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Die Zahl der Drogendelikte geht auch bei uns in Schleswig-Holstein weiter in die Höhe. 9.300 Fälle registrierte die Polizei allein in 2017. Ist das jetzt ein Grund zur Besorgnis und welche Drogen werden eigentlich wo gehandelt? Darüber sprechen wir heute hier in der Sendung Zur Sache. Und wie immer habe ich Gäste hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Sina Dietze von der Drogenhilfe. Schönen Hallo. Guten Abend. Dann Tim Benewitz, Projektleiter des Partyprojekts Odyssee in Kiel. Hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Und Henrik Rewe vom Landeskriminalamt, zuständig für die Drogen- und organisierte Kriminalität. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Herr Rewe, vielleicht an Sie direkt die Einstiegsfrage. Ganz grob zusammengefasst, wie sieht denn die Drogenszene bei uns in Schleswig-Holstein aus? Kann man das überhaupt so kurz und knapp zusammenfassen?
Ja, wenn ich versuche, es zusammenzufassen, kann man sagen, dass seit 2013 insgesamt die Rauschgiftkriminalität zunimmt. Das stellen wir sowohl in Schleswig-Holstein fest, als auch in den bundesweiten Tendenzen. Insbesondere steigen die sogenannten Abnehmerdelikte, die Konsumentendelikte, also Erwerb und Besitz, an. Und das zieht sich eigentlich auch über alle Stoffgruppen und Rauschgifte hinweg. Wir haben weiterhin auch hohe Fallzahlen bei Handels- und Schmuggeldelikten. Und insgesamt trägt das halt dazu bei, dass seit nunmehr 5 bis 6 Jahren kontinuierlich ein Anstieg zu verzeichnen ist.
Und wissen Sie, woran das liegt?
Ja, das mag durchaus verschiedene Gründe haben. Wir gehen da nicht von einem einzelnen Grund aus. Zum einen heißt es ja immer so schön, Rauschgiftkriminalität ist Kontrollkriminalität. Das heißt also, dass es schon erheblich davon abhängt, in welcher Form die Polizei dort ermittelt, agiert, Kontrollen durchführt und wo auch Ermittlungsschwerpunkte gesetzt werden. Weil eben dadurch halt Delikte aus dem Dunkel in das sogenannte Hellfeld gezogen werden. Wir also zum Beispiel erst durch verstärkte Kontrolltätigkeit bestimmte Rauschgiftdelikte ermitteln, weil diese eben nicht ohne weiteres sonst bei uns zur Anzeige gebracht werden.
Das heißt, wir sollten im Laufe der Sendung auf jeden Fall darüber sprechen, ob es überhaupt mehr Fälle geworden sind oder ob sie möglicherweise nur mehr Fälle aufdecken in dem Moment, wo sie mehr kontrollieren. Frau Dietze, an Sie die Frage. Ich habe eben gesagt von der Drogenhilfe. Was macht die Drogenhilfe denn eigentlich?
Die Drogenhilfe hilft Menschen, die Drogen konsumieren und deren Angehörigen. Und wir sind jetzt spezialisiert auf KonsumentInnen illegaler Substanzen. Also ja, das klassische Feld, ein breites Spektrum illegaler Drogen. Alkohol ist natürlich auch immer ein Thema und Nikotin, Tabak natürlich auch. Aber die Drogenszene von KonsumentInnen illegaler Substanzen unterscheidet sich dann doch schon stark davon. Ja.
Herr Benewitz, Partyprojekt Odyssee hört sich erstmal, hört sich toll an, hört sich nach Spaß, nach Party an. Was machen Sie denn?
Wir vom Partyprojekt Odyssee gehen dahin letztendlich, wo der Drogenkonsum stattfindet. Wir sind nicht mehr nur das reine Partyprojekt Odyssee, sondern mittlerweile hat sich unser Name ein bisschen verändert, sondern wir sind das Party- und Präventionsprojekt Odyssee. Eine der Hauptaufgaben ist, wie gesagt, dorthin zu gehen, wo der Drogenkonsum stattfindet, mit einem Infotresen, ganz viele Informationen, ein paar andere Sachen, die wir noch an die Besucher herausgeben, um letztendlich in Clubs, auf Festival, auf Stadtfesten, bei Indoor-Veranstaltungen, wo auch immer, präsent zu sein, um, wie gesagt, letztendlich mit den Konsumenten im besten Falle in Kontakt zu kommen und dann letztendlich alles Mögliche an Fragen rund um den Konsum, um Drogen, um alles, was das Feld Drogen betrifft, einfach vor Ort zu sein, um die Fragen zu beantworten.
Das Ziel ist, die Leute zu bekehren, in Anführungsstrichen?
Zum Teil ist es auch, es wäre natürlich schön, wenn wir die Menschen dazu bewegen würden, halt keine Drogen zu konsumieren. Wir sind uns aber schon bewusst, dass das jetzt nicht immer so stattfindet. Ein weiteres Ziel von uns ist es, den Konsumenten auch mal zum Nachdenken anzuregen, ob das, wie er er das macht, wie er das vielleicht schon seit langer Zeit macht, ob das alles so richtig ist, wie er das macht. Oder ob er nicht seinen Konsum ein bisschen reduzieren kann, umstellen kann, auf bestimmte Sachen achten kann, wenn er konsumiert. Und damit stehen wir halt mit Rat und Tat letztendlich zur Seite. Gerade auch der Konsum oder was Alkohol angeht und Drogenkonsum ist auch, wo es auch immer wieder auch zu schweren Notfällen kommt. Ja, dafür stehen wir letztendlich in den Clubs und auf den Events, um ja diese Informationen weiterzugeben.
Ich habe gesagt, Sie können sich wie immer gerne an der Sendung beteiligen, zur Sache @wellenord.de, und habe auch schon Mails ins Studio bekommen, eine von jemandem, der seinen Namen nicht genannt hat, aber er schreibt, der Kampf gegen Drogen ist eine Farce, denn das Bedürfnis, sich zuzudröhnen, ist fest in unseren Genen verankert. Im Grunde haben wir kein Drogenproblem, einige Menschen haben eins und es ist primär ihre eigene Aufgabe, dieses zu lösen. Herr Grewe, kann man das so einfach auf den Punkt bringen? Können wir jetzt eine Dreiviertelstunde einfach Musik spielen, haben das Thema abgearbeitet?
Nein, ich denke nicht. Also auch aus polizeilicher Sicht muss ich sagen, ist die Drogenkriminalität, die Rauschgiftkriminalität meines Erachtens ein gesamtgesellschaftliches Problem. Da wirken viele einzelne Player zusammen. Die Polizei ist einer davon mit einer bestimmten Rolle, die uns gesetzlich zugewiesen ist. Solange etwas unter Strafe gestellt ist, kann, wird, soll und muss die Polizei das verfolgen. Das werden wir auch tun. Und von daher ist es unsere Aufgabe, egal ob in Zukunft vielleicht irgendein Stoff irgendwann einmal legalisiert wird, so lange die Strafverfolgung zu betreiben, wie es momentan halt noch die gesetzlichen Vorschriften uns vorgeben.
Frau Dietz, aus Ihrer Sicht ist es so einfach, wie derjenige geschrieben hat?
Nein, also es geht darum, den Menschen einfach bedarfsgerechte Angebote zu bieten. Also die Menschen, die eben nicht aufhören wollen, Drogen zu konsumieren, die muss man eben trotzdem erreichen und dann eben versuchen, die Risiken zu mindern, die bei den Menschen entstehen. So, also Strafverfolgung ist ja nun mal ein Teil des ganzen Spiels und gehört dazu und lässt sich ja auch nicht wegdenken. So.
Kann man denn, wenn man Menschen informiert, erreicht, wie sie das mit dem Partyprojekt machen, tatsächlich davon abhalten, auch Drogen zu nehmen, sodass vielleicht gar nicht so viele ein Problem bekommen?
Abhalten, Drogen zu konsumieren, also im Sinne unseres Party-Settings eher nicht. Also wie gesagt, da geht es tatsächlich darum, letztendlich die Risiken aufzuzeigen und wie gesagt, den Konsumenten zum Nachdenken zu bewegen, ob er sein Leben nicht vielleicht ein bisschen umstellen will. Ja, ist es eine gute Idee, morgens um 10 oder so noch weiter zu feiern, oder muss man nicht auch irgendwie mal akzeptieren, dass die Party zu Ende ist und so weiter? Sowas geben wir dann schon mit auf den Weg, dann letztendlich auch. Aber grundsätzlich lässt sich durch unsere Vor-Ort-Geschichte ja die wenigsten vielleicht letztendlich grundsätzlich vom Drogenkonsum abhalten. Das passiert eher auf unserem anderen Standbein. Also wir sind ja nicht nur bei den Partys und bei den Festivals, sondern wir bieten halt auch verschiedenste Seminare, Fortbildungen, Infoveranstaltungen zu einem Thema an. Und da geht es dann schon Richtung Abstinenz. Ja, also nicht immer komplett nur Abstinenz, aber da ist natürlich das Ziel, dass die jungen Menschen, wenn wir in einer 9. Klasse sind oder demnächst 7., 8. Klasse in unserem neuen Cannabis-Projekt, da geht es natürlich ganz klar darum, die jungen Menschen über die Risiken aufzuklären und dass sie am besten Falle die Finger davon lassen.
Prävention und Information, ganz wichtiges Thema. Sprechen wir gleich noch ausführlich drüber hier in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Voll auf Speed, das ist unser Thema heute in der Sendung zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Marihuana, Kokain, Heroin, vielleicht auch noch Ecstasy, das sind so Drogennamen, die haben die meisten von uns wahrscheinlich schon mal gehört. Frau Dietze von der Drogenhilfe, sind das auch heute noch so die gängigsten Drogen oder hat sich da irgendwas verändert in den letzten Jahren?
Ja, also das sind nach wie vor die klassischen Substanzen, die konsumiert werden und auch die Gründe, warum die Menschen zu uns in die Beratungsstelle kommen. Also Heroin, Kokain, Amphetamine, also Speed und auch Ecstasy, was ja auch der klassische, ja, die klassische Partydroge, so sind auch mit Gründe, warum die Menschen zu uns kommen. Cannabis ist häufig mit dabei. Es gibt natürlich neue Substanzen, die sogenannten Legal Highs, neue psychoaktive Substanzen. Die sind tatsächlich bei uns nur am Rande Thema.
Herr Benewitz vom Partyprojekt Odyssee, Sie sind auf den Festivals, auf den Partys. Ich denke, da spielen wahrscheinlich ganz andere Substanzen eine Rolle als in der Drogenhilfe, oder?
Ja, der klassische Heroinkonsument, den wird man bei uns nicht finden. So, ich habe jetzt in den 6 Jahren noch keinen Heroinkonsumenten bewusst bei uns im Zelt gesehen oder auf der Party. Ansonsten findet man bei uns auch die Klassiker, also neben Cannabis, Ecstasy, Speed, Ketamin. Das sind schon die Klassiker mit Kokain dabei. Die ganzen halluzinogenen Geschichten sind auch sehr viel vertreten, sprich LSD, Pilze, DMT. Das sind schon so Stoffe, die ja regelmäßig letztendlich auf den Veranstaltungen auch konsumiert werden.
Wir hören das jetzt einfach nur, dass sie verschiedene Namen sagen, dass das konsumiert wird. Was macht das mit den Leuten? Was erleben sie? Wer kommt da zu ihnen ins Zelt und was hat der möglicherweise eingenommen?
Was der oder diejenige immer so eingenommen haben, das kann man auf den ersten Blick manchmal natürlich schon erahnen. Aber oft kriegt man das gar nicht genau mit, was der oder diejenige dann konsumiert hat. Also alles, was ich vorhin aufgezählt habe, letztendlich wird auch auf diesen Festivals oder auf diesen Events konsumiert. Natürlich gibt es da nochmal Unterschiede, ob wir auf einer Rockveranstaltung sind oder ob wir auf einer Veranstaltung der elektronischen Musik sind. Da gibt es schon gewaltige Unterschiede im Konsum. Aber so ganz neue Geschichten, wie Frau Dietze gerade gesagt hat, gibt es jetzt nicht. Natürlich kommen immer mal auch die MPS, die neuen psychoaktiven Substanzen, ins Spiel. Aber das spielt auch eher eine untergeordnete Rolle. Also viele der Konsumenten, gerade der jungen Leuten, der Erstkonsumenten, kennen diese neuen psychoaktiven Substanzen gar nicht. Wenn man sich mit erfahrenen Konsumenten unterhält, die kennen das in der Regel, aber sind wenig begeistert letztendlich davon, von diesen NPS, so die Abkürzung, sondern die sind regelmäßig, sind die Klassiker, die konsumiert werden, die wir gerade schon aufgezählt haben.
Aber nochmal die Nachfrage, was macht das mit den Leuten?
Naja, es kommt auf, über welche Substanz wir jetzt sprechen. Es ist schon ein Unterschied, ob jemand Ecstasy, Speed, also jede Substanz hat so seinen eigenen Reiz, sag ich mal. Also wenn sie lange tanzen wollen und gut drauf sein wollen, ohne Schlaf, ohne Hunger und ohne Durst, dann sind sicherlich die Amphetamine, die im Vordergrund stehen, die einen wach halten, die einen aufputschen und die einen das Wochenende im Fluge vergehen lässt, weil man nicht wirklich mitbekommt, wie lange man schon am Feiern ist und was um einen herum passiert, weil man selber oder weil die Konsumenten so in ihrem eigenen Feierrausch sind. Und für die ist es ganz normal, das ganze Wochenende dann wach zu bleiben. Dann gibt es andere, die Ecstasy konsumieren, was ja nochmal eine ganz anderen Rausch letztendlich hat. Da steht ja mehr dieser, neben diesem aufputschenden Gefühl, dieses Gefühl der Wärme, der Liebe, der Zuneigung zu anderen Menschen im Vordergrund, dann gibt es Menschen, die einfach LSD oder auch Pilze nehmen, weil das Festival der Ort ist, wo sie tatsächlich ihren halluzinogenen Rausch ausleben können. Also was man so vielleicht beim Feiern jetzt nicht unbedingt kann, auf dem Festival kann man das dann mal machen, weil man sich da auch irgendwie benehmen kann, wie man will, weil alle sich irgendwie benehmen, wie sie wollen. Und dann fällt jemand, der Pilze oder LSD zu sich nimmt und ein bisschen vielleicht gerade in einer anderen Welt unterwegs ist, fällt da nicht besonders auf.
Wenn Sie das so erzählen, hört sich das relativ harmlos an. Es hört sich auch ein bisschen verlockend an, die ganze Zeit durchfeiern, nicht merken, wie das Wochenende verfliegt. Frau Dietz, ich denke, Sie erleben in der Drogenhilfe wahrscheinlich auch die Schattenseiten davon. Was macht das mit Menschen, wenn die regelmäßig solche Substanzen nehmen?
Also zunächst muss ich mal sagen, dass es natürlich immer die Frage ist, warum kommen Menschen überhaupt in eine Beratungsstelle? Menschen brauchen immer erstmal ein Problem, warum sie kommen, und vor allen Dingen ein Problembewusstsein, und das dauert dann häufig. Also deswegen ist es so, dass gerade die Menschen, die vom Partyprojekt, sag ich mal, aufgefangen werden, so die da erreicht werden, so die Wochenendkonsumenten, Gelegenheitskonsumenten, die, weiß ich nicht, so einige Male, 3-4 Mal im Jahr Drogen konsumieren oder einmal einen LSD-Trip auf einem Festival im Sommer haben oder so, das sind nicht die Menschen, die in eine Beratungsstelle kommen. Das sind die Menschen, die eben dann betroffen sind, weil sie gesundheitliche Einschränkungen haben, weil sie finanzielle Probleme haben, häufig weil sie im Rahmen von Verelendung, Vereinsamung eben mit verschiedensten Problematiken konfrontiert werden, die sie dann selber in eine Beratungsstelle kommen lassen oder eben Angehörige sie bringen oder über Justiz, also wir haben auch Klienten, die wir betreuen, über die Bewährungshilfe zu uns kommen, über eine Weisung. So, das ist natürlich schon mal ein großer Unterschied.
Herr Grefe, Sie wollten da gerne was zu ergänzen.
Ja, zum einen würde ich gerne bestätigen, was Frau Dietze und Herr Bendewitz gesagt haben. Also auch aus polizeilicher Sicht kann ich das zu den Rauschgiftarten nur unterstreichen. Ich möchte aber auch nochmal sagen, dass Cannabisprodukte wirklich aus polizeilicher Sicht den wesentlichen Anteil der Rauschgiftkriminalität ausmachen, also Haschisch und Marihuana zum einen. Und zum anderen war Ihre Frage, Frau Meerholz, was Drogen mit Menschen machen. Und da muss ich leider aus leidlicher und auch eigener polizeilicher Erfahrung einfach auch anbringen, dass in vielen, vielen Fällen Straftaten, schwere, schlimme Straftaten auch begangen werden, bei denen Rauschmittel eine Rolle spielen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Delikte, die sich im Straßenverkehr ereignen. Das sollte vielleicht auch nicht ganz unberücksichtigt bleiben.
Also das, was sich erstmal so harmlos anhört, da nimmt jemand einmal LSD auf einem Festival und hat dann vielleicht ein bisschen Spaß. So harmlos ist es nicht.
Aus meiner Sicht auf keinen Fall. Wir dürfen nicht vergessen, dass häufig Mischkonsum betrieben wird, häufig auch nicht bekannt ist, was sozusagen auch die eigene Disposition des Körpers ist, wie man auf bestimmte Stoffe reagiert, wie sich Wechselwirkungen aus anderen Stoffen ergeben. Und wie schon angedeutet, eben häufig mündet das leider dann in Straftaten, die vielleicht bei klarem Kopf derjenige vielleicht auch selbst in der Form gar nicht vorgehabt hat, die sich dann aber trotzdem dann so entwickeln.
Genau, was daran so gefährlich ist, sprechen wir gleich nach halb drüber hier in zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Jetzt haben wir 18.31 Uhr. Die B200 Richtung Flensburg ist zwischen Flensburg und Flensburg Süd wegen Bauarbeiten bis zum 15. April gesperrt. Und im Kreis Nordfriesland sind folgende Landesstraßen auch wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Landesstraße zwischen dem Norddeich und dem Weigarder Deich bis zum 30. April. Die Landesstraße zwischen der B200 wie Öl und Norderstedt in Höhe Eckstock bis zum 7. Mai. Und die Landesstraße zwischen Nissenhörn und Altendeich bis zum 30. Juni. Die neue Woche, die beschert uns richtiges Aprilwetter. Morgen bleibt es die meiste Zeit grau. Zwischendurch wechseln sich dann aber kurze sonnige Augenblicke mit dicken Regenschauern ab und auch Gewitter sind möglich. Dazu wird es vor allem an den Küsten ziemlich windig. Da kann es schwere Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen geben. An den Temperaturen ändert sich wenig im Vergleich zu heute. Es bleibt relativ mild bei 8 bis 12 Grad. Rezepte für Haschkekse, das ist in Sachen Drogen wahrscheinlich noch das harmloseste, was man im Internet findet. Synthetische Drogen, die können inzwischen auch mit wenig Aufwand zu Hause im kleinen Heimlabor hergestellt werden. Und das ist vor allem für diejenigen, die das Zeug dann nehmen, wahnsinnig gefährlich. Warum? Da sprechen wir gleich drüber hier in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Und wie immer können Sie sich gerne beteiligen. Schreiben Sie uns doch eine Mail ins Studio an zursache@wellenord.de oder rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 08000 96 66 66. Der Anruf ist natürlich kostenlos. Und sagen Sie uns Ihre Meinung zum Thema Drogen. Haben Sie vielleicht selber Erfahrungen gemacht? Sind Sie der Meinung, sollte alles legalisiert werden? Oder sind Sie der Meinung, am besten alles verbieten oder irgendwas dazwischen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung, machen Sie mit hier in unserer Sendung. Ich bin Rebecca Meerholz und ich wünsche uns allen einen spannenden Abend. Hören die Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Zunächst mit einem Schleswig-Holstein-Service aktuell. Vorsicht bitte auf der 7 Hamburg Richtung Flensburg zwischen Hamburg und Volz, zwischen Hamburg ich versuch's nochmal. Vorsicht bitte auf der A7 Hamburg Richtung Flensburg zwischen Hamburg Volkspark und Stellingen steht ein defektes Fahrzeug. Und auch Vorsicht bitte auf der A210 Rendsburg Richtung Kiel im Kreuz Rendsburg. Auch da steht ein defektes Fahrzeug. Leuchtend bunte Pillen, die versprechen, dass man feiern kann ohne Ende. Vor allem in Clubs und Diskotheken, da floriert der Handel mit solchen Drogen. Wir haben schon gehört, dass es diverse Partydrogen gibt. Bei uns immer noch Tim Bennewitz, Projektleiter des Partyprojekts Odyssee in Kiel. Herr Bennewitz, woran erkenne ich denn eigentlich, was in so einer Pille drin ist? Bei Medikamenten weiß ich genau, was da drin ist. Gibt es für Pillen auch einen Beipackzettel?
Nein, leider natürlich nicht. Die gibt es nicht. Jeder Konsument muss irgendwie schon darauf vertrauen letztendlich oder hoffen, dass das, was er sich wünscht, was er gekauft hat, was er sich organisiert hat, dass das auch da drin ist. Also, aber es gibt letztendlich neben einer ganzen Palette von Streckmitteln auch oft das Phänomen, dass das, was gewünscht ist, nicht in der Droge enthalten ist. So gibt es Ecstasy-Tabletten, die kein MDMA, also den Wirkstoff enthalten, sondern eine ganze Reihe an anderen Substanzen und auch an anderen Drogen. Also es gibt, was immer wiederkehrend auftaucht, ist zum Beispiel das 2CB, ein hochhalluzinogener Stoff, der regelmäßig, wie gesagt, in Ecstasy-Tabletten auftaucht, der allerdings eine ganz andere Wirkung hat. Genauso ist es halt mit den ganzen Pulverchen, auch uns wird alles Mögliche gezeigt und ja, was ist denn das, ja, was sich letztendlich nicht unterscheiden lässt. Und der Konsument muss letztendlich immer so ein bisschen hoffen oder vertrauen, dass er letztendlich das bekommt, was er gerne möchte. Es gibt natürlich, gibt es kein Qualitätssiegel, das gibt es natürlich nicht, oder Bikepackzettel oder so. Deswegen fordern ja nicht nur wir, sondern viele andere Menschen auch in der Drogenhilfe das sogenannte Drug-Checking, was für die Konsumenten letztendlich, ich will nicht sagen, ein Qualitätssiegel ist, aber in anderen Ländern gibt es dieses Drug-Checking schon lange, wo halt Konsumenten an Drogenberatungsstellen oder auf Partys ihre Droge abgeben können und die dann sehr genau wissen letztendlich, was in ihrer Pille oder in ihrem Stoff enthalten ist. Und diese Menschen überlegen sich dann, ob sie die Droge konsumieren oder nicht, wenn sie hören, dass da irgendwas anderes drin ist, aber nicht das, was sie möchten halt. Dazu gehört, zu dem Drug-Checking gehört nicht nur das Testen der Pille, sondern die Konsumenten müssen sich auch hinsetzen und ein Gespräch führen. Da werden sie nicht als Drogenkonsumenten abgestempelt, sondern da geht es in dem Gespräch darum, ob es Drogenerfahrungen gibt, wie weit ist denn das Wissen und so weiter. Da geht es letztendlich auch darum, den Konsumenten Informationen weiterzugeben.
Herr Grefe vom LKA, Sie würden da gerne einhaken.
Ja, ich würde gerne mitteilen, dass wir aus unseren kriminaltechnischen Untersuchungen auch oftmals eben bei der Substanzanalyse dann erfahren, was dort alles drin ist in diesen Pulverchen, Tabletten, wie auch immer. Und ja, jetzt an den Konsumenten gerichtet muss man sagen, dass er Glück hat, wenn da irgendwie ungefährlicher Milchzucker drin ist oder Ascorbinsäure. Mit Pech sind da aber auch wirklich giftige und gefährliche Substanzen drin. Zum Beispiel Strychnin, ein Stoff, der früher als Rattengift verwendet wurde, der eben eingesetzt wird, um die Gewinnmarge zu erhöhen, um aus weniger Stoff mehr zu machen und eben dadurch aus Sicht des Verkäufers mehr Geld zu verdienen. Und mich würde da schon auch mal interessieren, ob der Konsument auch konsumieren würde, wenn er wüsste, was er dort eigentlich in seinen Körper hinein aufnimmt.
Wenn Sie tätig werden, dann haben Sie wahrscheinlich eher mit dem Endprodukt zu tun, dass Sie zum Beispiel einen Drogenring ausheben und dann solche Pillen finden. Sind Ihnen dann auch Berichte bekannt von Menschen, die sowas genommen haben und was das mit denen gemacht hat, also Krankenhausaufenthalte, gefährliche körperliche Folgen?
Ja, teilweise schon, muss man natürlich sagen, wenn wir mit diesen Personen zu tun haben, sind diese als Beschuldigte im Strafverfahren zu führen. Das heißt, sie müssen keine Aussage machen, sie haben ein Aussageverweigerungsrecht, davon machen auch einige Gebrauch. Das heißt, dass oft mit der Polizei auch nicht darüber gesprochen wird, woher kommt der Stoff und wie geht's mir dabei, warum habe ich das eingenommen, habe ich noch mehr zu Hause, wo beziehe ich das und, für welchen Preis habe ich das gekauft. In einigen Fällen wird uns allerdings schon gegenüber auch dann offenbart, was das so mit den Menschen gemacht hat. Das müssen wir dann zur Kenntnis nehmen und das tun wir auch, wobei das wahrscheinlich dann eher etwas ist, was dann in der Drogenhilfe oder im Partyprojekt Odyssee offen ausgesprochen werden kann als der Polizei gegenüber, ja.
Frau Dietze, wir sprechen gerade vor allem über diese synthetischen Drogen, über die Pillen, die man leicht auf einer Party besorgen kann. Wie viel kostet denn sowas eigentlich? Für wie viel Geld kann ich mich da berauschen?
Also wenn ich mir auf einer Party eine Pille jetzt, eine Ecstasy-Pille kaufe, dann zahlte ich als Konsument in der Regel so 5 bis 10 Euro dafür. Das liegt dann aber auch daran, dass das Angebot auf einer Party verschlankt ist. Wenn ich das im privaten Bereich kaufe, dann zahle ich deutlich weniger. Also da berichten die Menschen bei uns in der Beratungsstelle, dass sie so 2 bis 3 Euro pro Pille zahlen. Also es ist sehr, sehr günstig.
Und wie viele brauche ich, um über so einen Abend zu kommen?
Also für eine Person reicht da eine Pille definitiv aus. Es gibt so eine Faustregel, möchte ich mal sagen, um einen verträglichen Konsum zu berechnen. Und da kommt so, je nach Körperstatur und auch nach Geschlecht, um die 80 bis 120 Milligramm heraus, die verträglich sind. Und die Pillen haben im Durchschnitt zurzeit so 170 Milligramm MDMA. Also
nicht mal eine ganze Pille.
Nein, nein. Und das geht deutlich höher. Also die haben über 200, über 300 Milligramm. Also das sind schon sehr, sehr hohe Dosen.
Also das ist tatsächlich eine sehr günstige Möglichkeit, sich schnell und lange zu berauschen, wenn ich irgendwie daran denke, dass ich in der Diskothek mir ein Bier oder einen Cocktail bestelle, dann bin ich ja schnell bei deutlich mehr als 5 bis 10 Euro. Herr Benewitz, Sie wollten da gerne noch was ergänzen.
Ja, das ist halt auch eines unserer Aufgaben letztendlich auf Festivals, die Konsumenten auch darüber aufzuklären, A, über diese Formel und B, was ist denn verträglich und was ist nicht verträglich. Also genau darum geht es ja letztendlich auch, diese Formeln weiterzugeben und dass so eine kleine Pille letztendlich, die dann vielleicht auch noch ein bisschen interessant bedruckt ist in einer tollen Farbe, dass sie auf gar keinen Fall harmlos ist. Ja, bei uns geht es letztendlich auch darum, die Konsumenten dazu zu motivieren, nicht ein oder zwei zu nehmen, sondern tatsächlich eine halbe zu nehmen, auch wenn es ein ausgewachsener Mann ist oder eine junge Frau, die dann vor uns steht und irgendwie 3 Pillen in der Hand hat, dann geht es darum, letztendlich sie auch zu motivieren, ein Viertel von so einer kleinen Tablette zu nehmen, ja, und dann auch nach Erfahrung zu fragen und so weiter, weil die sind nicht harmlos, auch wenn das immer so rüberkommt mit, ja, ist irgendwie alles so liebevoll und das alles ist so schön und so weiter, aber man muss tatsächlich nur die falsche Tablette bekommen und dann war es das nämlich mit dem Schönen und dann hast du nämlich einen ganzen Abend voller Horror hinter dir und was nicht so schön ist. Und wir müssen gar nicht so auf diese synthetischen Pillen gucken, wenn man sich mal auch das Gras und das Cannabis anguckt, da geht es ja auch schon los. Also man muss ja nicht glauben, dass Cannabis nicht gestreckt wird. Ja?
Ich muss da nochmal einlenken.
Ja.
Ich frage mich, wir haben jetzt gehört, was da alles drin sein kann. Rattengift kann da drin sein. Man weiß nicht, wie die zusammengesetzt sind. Man weiß nicht, wie viel da drin ist. Also das ist im Prinzip ein Giftcocktail. Warum nehmen junge Menschen freiwillig ein Giftcocktail, ohne zu wissen, was sie sich damit antun, ohne zu wissen, ob sie vielleicht dabei draufgehen?
Also zum einen denke ich, es spielt eine ganz große Rolle die Neugierde. Ich glaube auch, dass das Internet eine große Rolle spielt und weil sie die negativen Folgen oft nicht mitbekommen. Sie kriegen es vielleicht mal im Freundeskreis mit, dass es einem nicht gut ging, dass er vielleicht auch mal in der Klinik gelandet ist. Aber die wirklichen Menschen, die auch bei Frau Dietze in der Beratungsstelle ankommen oder die Probleme haben mit der Polizei, Arbeit und so weiter, das wird oft gar nicht wahrgenommen oder es wird verdrängt, sondern es geht darum, Spaß zu haben in erster Linie, gepusht halt mit Stoffen, die Musik, die Feierei, das Festival nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu erleben. Ja, wenn wir uns regelmäßig mit den Menschen unterhalten, einige sehen wir relativ oft, da kommt sehr schnell oft bei rum, dass das Ganze dann vielleicht doch gar nicht so unbedingt was mit Party zu tun hat, sondern dass da auch ganz viel Verdrängung auch ist. Ja? Juhu, endlich Wochenende, zu Hause ist alles blöd, Arbeit ist blöd und jetzt schieße ich mir übers Wochenende die Birne weg, weil da kann ich feiern, da kann ich, will nicht sagen, machen, was ich will, aber ich habe das ganze Wochenende für mich und da sind so diese Gefahren, werden dann oft beiseite geschoben und es wird nicht so oft wahrgenommen letztendlich, weil das Positive letztendlich dann auch oft überwiegt und weil sie oft auch positive Erfahrungen machen.
Frau Dietze, ist es so, dass man nach, wenn die Wirkung dieser Pille nachlässt, dass dann alles wieder gut ist oder kann ich tatsächlich auch bleibende Schäden von einer falschen Pille haben?
Also zum einen gibt es ganz direkt da nach dem Konsum einen Kater, sag ich mal, wie man es vom Alkohol kennt, nur in einer extremeren Form noch, denn der Hirnstoffwechsel wird dadurch massiv durcheinander gebracht, sage ich jetzt einfach mal sehr vereinfacht. Ja, also das Gehirn braucht wieder etwas Zeit, um auch Serotonin nachzubilden, Dopamin nachzubilden und da wieder normal funktionieren zu können. Und dann gibt es natürlich auch Langzeitschäden. Also da gibt es Neurotoxizität von verschiedenen Stoffen. Da wird also wirklich Hirnmasse angegriffen. Wir haben viele Konsumenten, die auch über Vergesslichkeit sprechen, die aber auch körperliche Schäden natürlich haben. Also die Magenprobleme ganz klassisch haben, weil einfach die Substanz an sich schon beim Konsum auf den Magen schlägt. Wenn ich häufiger konsumiere, dann habe ich zu viel Magensäure, dann weiß ich nicht, Schäden in der Lunge und es gibt ja sämtliche Folgeschäden, die auftreten können.
Wir haben einen Anrufer, der auch nochmal ausdrücklich davor warnen möchte, wie gefährlich es ist, Drogen zu nehmen.
Ja, mein Name ist Michael Neumann. Ich muss meine Anmerkung machen, dass ich selber Konsument war, sehr harter Konsument und in die Kreise hineingekommen bin. Hat jetzt 3 Monate entzogen, bin clean und würde ganz gerne einen Kommentar dazu geben, auch junge Menschen zu warnen, eindringlich zu warnen, zu konsumieren und Kreise zu meiden. Dann grüße ich ganz lieb, bis dahin, auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank. Also da nochmal die Warnung von jemandem, der das wirklich weiß, wovon er redet. Also definitiv nicht damit anfangen. Wie Drogenkriminalität bekämpft werden kann, sprechen wir gleich drüber hier in zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Daniel aus Kiel hat uns eine Mail ins Studio geschrieben. Er schreibt, ich bin 28 Jahre alt und ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass der Drogenkonsum in meiner Altersgruppe sehr hoch ist. MDMA, Kokain, Ketamin werden fast jedes Wochenende konsumiert. Die Freunde, die im Schichtdienst tätig sind, konsumieren die Drogen auch unter der Woche. Ich selber habe eine Aversion gegen jegliche Substanzen und entferne mich zunehmend mehr von dieser Szene und ihren Konsumenten. Aus Erzählungen weiß ich, dass der Kokainkonsum auch bei Ärzten in der Freizeit große Anwendung findet. Überall werden Drogen genommen, überall. Das leitet mich direkt über zu Henrik Grewe vom LKA. Können Sie das bestätigen, dass tatsächlich Drogenkonsum überall ein Thema ist?
Ja, ich denke schon. Es ist sicherlich nicht zu verallgemeinern, weil es auch sehr stoffabhängig ist. Es gibt, wenn ich das so formulieren soll, bestimmte soziale Schichten, die wahrscheinlich kein Heroin konsumieren. Sie haben jetzt aber Kokain angesprochen und das ist durchaus so, dass Kokain wahrscheinlich allen sozialen Schichten konsumiert wird. Ja. Und berühmt ist ja auch diese Untersuchung im Bundestag gewesen, die kennt ja auch jeder, wo Kokain auf den Toiletten festgestellt wurde.
Sie haben vor allem ja mit dem Kampf gegen die Drogen und organisierte Kriminalität zu tun. Wie erfolgreich kann so ein Kampf überhaupt sein?
Ja, da wäre jetzt Erfolg zu definieren. Also wir sind uns als Polizei im Klaren darüber, dass wir die Rauschgiftkriminalität und insbesondere den organisierten Rauschgifthandel nicht beenden können. Wir setzen Schwerpunkte, wir investieren unsere Ressourcen in das Verfolgen der Händler und Schmuggler und eben nicht der Konsumenten. Und ich würde schon sagen, dass auch unsere Ermittlungsverfolge bestätigen, dass wir zumindest dadurch die Szene verunsichern können, in teilweise auch dann nicht ganz unerheblichen Rauschgiftmengen Stoff vom Markt nehmen können. Ja, illegal erlangte Taterträge einziehen können, das ist ja auch immer so ein Aspekt. Durch Rauschgifthandel wird viel Geld verdient, sodass wir natürlich auch dieses inkriminierte Geld gerne einziehen möchten, sodass es eben nicht in den legalen Geldkreislauf gebracht werden kann. Nichtsdestotrotz müssen wir sagen, der Stoff ist da und wenn bestimmte Leute zum Beispiel verhaftet werden und auch später vielleicht verurteilt werden, dann ist es schon so, dass dieses Machtvakuum gefüllt wird und andere Personen dann nachrücken. Also wir können und werden diesen Anspruch nicht hegen, rein durch Strafverfolgung die Rauschgiftkriminalität zu beenden. Das können wir in der Form nicht tun. Schwerpunktsetzung mit auch durchaus dem einen oder anderen Erfolg, der in der Szene auch diskutiert wird und Sorge verursacht, das ist, denke ich mal, schon drin und da werden wir auch weiterhin am Ball bleiben.
Das klingt ein bisschen wie Sisyphus-Arbeit. Frustriert Sie das auch manchmal, wenn Sie sagen, wir haben die einen gerade vom Markt geräumt und das Vakuum wird sofort wieder gefüllt?
Sisyphus-Arbeit ist es, das stimmt. Also gerade wenn wir uns den Rauschgifthändlern widmen, das sind oft langwierige Ermittlungen, das dauert, das kostet Geld, Personal, Zeit, teilweise auch technischen Aufwand, da muss man einen langen Atem haben. Und natürlich wäre es schön, wenn der Erfolg nachhaltiger wäre. Da aber ja die Rauschgiftproblematik, wie ich schon eingangs sagte, aus meiner Sicht ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, sehe ich auch jetzt nicht, dass als polizeiliches Scheitern an, wenn man damit klarkommen muss und feststellen muss, dass eben auf entsprechende Rauschgifthändler, wenn sie dann eben nicht mehr frei herumlaufen, auch entsprechende Personen nachrücken. Wir generieren unseren Ermittlungserfolg sozusagen dann dadurch, dass wir wissen, dass wir etwas Gutes getan haben und freuen uns dann, wenn entsprechend beweiskräftig auch die Strafverfahren auch vor Gericht dann durchstehen und die Täter zur Verantwortung gezogen werden können.
Ich habe noch eine Mail bekommen von Martin Borkert aus Kiel. Er schreibt, es ist Zeit für ein Umdenken in Sachen Drogen. Der Mensch berauscht sich seit Jahrtausenden und wird es auch weiter tun. Warum Alkohol eine Sonderrolle spielt, ist für mich und viele andere längst nicht mehr ersichtlich. Eine staatliche Kontrolle und eine differenzierte Aufklärung, keine Verteufelung, das macht Jugendliche nur heißer darauf, sind vonnöten und würden den Kriminellen eine Menge Umsatz nehmen. Die staatliche Kontrolle würde Überdosen und falschen Substanzen vorbeugen, was einen Safer Use möglich machen würde. Und er schreibt, die Staatskasse würde zudem gewaltig klingeln. Wie stehen Sie zu solchen Forderungen?
Also das ist aus meiner Sicht nicht so. Wir dürfen bei all der Legalisierungsdebatte, die im Moment auch um Cannabis politisch aktuell ist, dürfen wir nie vergessen, dass Cannabis durchaus als Einstiegsdroge bezeichnet werden kann und dass auch, selbst wenn bestimmte Substanzen freigegeben werden, es immer diesen illegalen Markt dafür geben wird. Es wird immer Personen geben, die Stoffe günstiger, die bessere Stoffe günstiger anbieten können. Es wird immer Personen geben, die an diese legalen Substanzen nicht herankommen, weil sie zum Beispiel das Alter noch nicht haben oder das Geld dafür nicht aufbringen können oder wollen. Und für diese Zielgruppe wird es weiterhin den illegalen Markt geben. Deswegen glaube ich, kann selbst durch eine Freigabe, in welcher kontrollierten Form auch immer, auf keinen Fall erreicht werden, dass dadurch die organisierte Drogenkriminalität spürbar eingedämmt wird. Das ist, denke ich mal, nicht zu halten. Und ich finde auch, dass dadurch dieses Thema verharmlost wird. Denn wenn der eine Stoff schon zur Legalisierung in Anführungsstrichen freigegeben werden soll, dann befürchte ich auch, dass dadurch die Hemmschwelle sinkt, vielleicht auch andere Stoffe zu konsumieren und vielleicht der eine oder andere Mensch dann an Rauschmittel herangeführt wird, der sonst vielleicht nichts konsumieren würde.
Okay, also bei Ihnen ganz klare ablehnende Haltung. Vielleicht ein Thema, was wir in der nächsten Stunde nochmal mit den anderen beiden Gästen weiter diskutieren hier zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Jetzt gleich wollen wir hier in der Sendung zur Sache sprechen über das Thema Prävention. Vorher würde ich gerne noch mal kurz zurückkommen auf das, was wir eben besprochen haben, nämlich die Frage, ob eine Legalisierung von Drogen dazu führen würde, dass weniger konsumiert wird, vor allem, weil es besser kontrolliert werden kann. Herr Greve vom LKA hat ganz klar gesagt, nein, Legalisierung ist nicht der richtige Weg. Frau Dietze von der Drogenhilfe, wie sehen Sie das? Wäre Legalisierung von auch harten Drogen eine Möglichkeit, das Problem einzudämmen?
Also ich bin vorsichtig bei der Aussage, dass eine Legalisierung aller Drogen sinnvoll wäre, aber ich denke durchaus, dass eine Legalisierung erstmal sinnvoll ist. Also sei es erstmal von Cannabis, möglicherweise auch noch von anderen Drogen, weil einfach die Streckmittel dadurch weggelassen werden. Der Konsument bekommt mehr Sicherheit in dem, was er konsumiert, und es wäre möglich, eben auch eine Nähe zum Konsumenten zu erlangen. Denn er muss nicht zum Schwarzmarkt und sich da was kaufen von Menschen, denen er gar nicht vertrauen kann, sondern er kann eben an einen staatlich kontrollierten Ort kommen, wo Menschen sind, die ihn auch noch beraten können. Also eben auch nicht im Sinne von, welche Droge ist für dich am besten, sondern wie können wir mit deinen sozialen Schwierigkeiten umgehen? Was steht noch dahinter, dass du überhaupt konsumieren möchtest? Und die Menschen dann anders erreichen.
Und sehen Sie nicht die Gefahr, dass viel mehr Menschen dann plötzlich Drogen nehmen würden?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Denn wenn ich Ihnen jetzt, wenn ich Sie jetzt aufklären würde über die Risiken von Heroin, würden Sie auch kein Heroin konsumieren wollen. So, also es ist so, dass nicht alle suchen dieses Risiko. Es gibt ja verschiedene Konsumgründe und ich glaube nicht, dass die Zahlen sich da so stark unterscheiden würden. Also wenn wir in die Niederlande gucken, gut, da ist es dann das Cannabis, das legalisiert ist, aber auch da nach der Legalisierung sind die Zahlen kurzzeitig angestiegen und dann aber wieder abgeflacht. Denn diese Neugierde, die anfangs entsteht, die geht auch wieder zurück.
Ja. Herr Benewitz, mit der Bitte um eine recht kurze Antwort, wie sehen Sie das?
Ich sehe das eigentlich genauso. Also ich finde auch, dass natürlich der Stoff reiner wird und man letztendlich eine Möglichkeit hätte, tatsächlich an den Konsumenten ranzukommen. So, gerade auch jetzt bei der Cannabis-Debatte geht es natürlich viel auch immer um Streckmittel und so weiter, was dann alles wegfallen würde und was das Geld angehen würde. Aber ich finde, ein ganz entscheidender Punkt wäre tatsächlich der Zugang zu dem Klientel. Tatsächlich einen Ort zu haben, wo man Menschen aufklärt, wo man Informationen weitergeben kann und so weiter und so fort. Also das, ich wäre auch für eine Legalisierung, nicht nur für Cannabis. Mit den anderen Stoffen, die Vorstellung ist eine schräge, ja, dass man tatsächlich irgendwo hingeht und man kann sich jetzt Heroin, Crystal oder sonst was holen, ja, aber ich glaube nicht, dass jeder sofort das nutzen würde, um es zu konsumieren. Da bin ich eigentlich bei Frau Dietze.
Dann quasi mit Beratung und Beipackzettel.
Also genau, ähnlich mit Beratung und Beipackzettel, und die Menschen sind alt genug, zum Teil auch zu entscheiden, was sie machen und wie sie ihr Leben führen wollen. Wir reden hier von Erwachsenen, natürlich nicht von Jugendlichen, ist ja klar. Ja, auch bei der Cannabis-Legalisierung reden wir hier von Erwachsenen. Ich persönlich wäre auch für eine Legalisierung erst ab 21 und nicht schon ab 18, weil das was mit Entwicklung des Gehirns zu tun hat und so weiter. Aber grundsätzlich denke ich, wäre eine Legalisierung schon die Möglichkeit, vielleicht auch mal einen anderen Weg einzuschlagen, weil es aus anderen Ländern ganz gute Erfahrungen gibt und das, so wie es bisher gelaufen ist, nicht wirklich Früchte getragen hat. Also bei uns, wir kriegen das Elend, wenn wir mal beim Kokain wieder sind, wir kriegen das Elend ja gar nicht mit, was in Kolumbien, in Mexiko, auf dem Weg hierher, wie viele Menschen versterben denn letztendlich auch am Kokain? Nicht der Konsument, sondern bis das Zeug letztendlich bei uns ist. Ja, das vergessen wir natürlich bei solchen, oder wird oft vergessen. Auch die leiden sehr darunter und die konsumieren noch nicht mal. Nur wir kriegen es halt nicht mit.
So. Herr Grefe, Sie haben sich ja eben dagegen ausgesprochen, Drogen zu legalisieren. Ich würde Ihnen trotzdem gerne jetzt nochmal die Möglichkeit geben, auch auf das Gesagte zu reagieren, einfach weil das ja schon auch interessante Aspekte waren, die genannt wurden.
Ja, durchaus. Ich bin halt der Meinung, dass unsere aktuelle Gesundheitspolitik ja auch gerade in eine ganz andere Richtung geht. Wir verbieten in Gaststätten das Rauchen. Wir überlegen, ob wir Lebensmittel kennzeichnen und ob da weniger Zucker rein soll. Und im Gegenzug dann bestimmte andere Stoffe, die nachgewiesenermaßen gefährlich sind für den Körper, dann zu legalisieren, auch vielleicht kontrolliert oder auch mit geringem Wirkstoffgehalten. Es gibt ja verschiedene Ansätze zu legalisieren. Das kann ich so einfach nicht mittragen. Da bin ich natürlich auch jetzt in der Rolle des Polizisten. Das mag man mir nachsehen. Aber auch das, was Herr Benewitz eben gesagt hat, ich denke halt, dass es keinen großen Einfluss darauf hat, was jetzt mit irgendwelchen Situationen in Kolumbien oder Mexiko mit sich bringt, wenn in Deutschland ein bestimmter Stoff jetzt hier vielleicht kontrolliert freigegeben wird. Das wird an den globalen Problemen, die der Drogenhandel mit sich bringt, nichts ändern. Und deswegen bin ich weiterhin dagegen.
Sie haben ja auch gesagt, Sie glauben nicht, dass der Drogenhandel dadurch überhaupt eingedämmt wird, weil es immer Leute geben wird, die trotzdem nicht an die legalen Substanzen kommen.
Genau, weil Herr Benewitz ja eben, das fand ich auch ein super Aspekt noch, mal gesagt hat, ab 21 wäre für ihn in Ordnung. Was ist denn mit den Personen unter 21? Es gibt ja durchaus jüngere Menschen, die auch sagen, ich möchte auch mal kiffen. Und diese werden über die staatlich kontrollierte Freigabe nicht erreicht werden, werden aber natürlich trotzdem versuchen, an Stoff zu kommen. Und da bin ich wieder bei meinem Argument von vorhin, den organisierten Rauschgifthandel wird es auch weiterhin geben, selbst wenn in welcher Form auch immer freigegeben wird.
Ich habe noch eine Mail bekommen von Hanna Lange aus Flensburg. Sie schreibt, ich finde es erschreckend, dass die Droge, die uns alle täglich begleitet, viel zu nebensächlich behandelt wird. Was ist mit Alkohol? Jetzt sind die Leute in Aufruhr, weil vermehrt illegale Drogen bestellt werden, aber welche der Drogen ist wohl die Einstiegsdroge, ganz bestimmt nicht Cannabis, sondern auf jeden Fall Alkohol, der an jeder Ecke zu kaufen ist. Herr Grefe, an Sie die Frage, wäre es eine Lösung, auch Alkohol zu verbieten?
Das möchte ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Das ist ein anderer Ansatz. Da kann man verschiedene Ansicht zu sein. Das kann ich auch polizeilich jetzt nicht bewerten. Ich finde, deutlich wird halt, jeder hat eine andere Einstellung zu diesem Thema. Der eine würde alles legalisieren, der andere würde am liebsten alles verbieten. Vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo in der Mitte. Ich kann aber zum Thema Alkohol jetzt das abschließend auch nicht beantworten. Da müsste ich mir auch selbst noch eine Meinung drüber bilden, wirklich.
Frau Dietze, Sie haben gerade, als ich die Mail vorgelesen habe, Sie haben zustimmend genickt. Können Sie das bestätigen, dass eigentlich Alkohol die Einstiegsdroge ist?
Ja, also ich denke, wir hatten vorhin in der Pause quasi hier so ein privates Gespräch noch und da ging es eben auch darum, ist Cannabis eine Einstiegsdroge? Und dann wurde gesagt, ja, jeder Heroinkonsument hat auch schon mal Cannabis konsumiert. Das ist vermutlich so, aber jeder Heroinkonsument hat auf jeden Fall auch Alkohol konsumiert und wahrscheinlich auch Tabak. Und also mit dem Wort Einstiegsdroge habe ich so meine Probleme, aber ich denke, das muss auf jeden Fall dann auch diskutiert werden. Und das hat ja noch eine viel weitere gesellschaftliche Verbreitung. Und wenn man über eine staatliche Abgabe jetzt von Drogen spricht, dann gehört auch Alkohol in diese Ecke. Also auch Alkohol ist schädlich und gehört nicht in den Supermarkt und nicht an die Supermarktkasse und auch nicht an die 24-Stunden-Tankstelle. Auch das gehört irgendwie staatlich kontrolliert abgegeben, also um auch die Jugendlichen zu schützen und insgesamt einfach dafür ein Bewusstsein zu schaffen, was für eine Gefahr dahinter steht.
Tatsächlich aus Ihrer Sicht in Deutschland ein zu laxer Umgang mit Alkohol?
Ja. Es wird beworben. Also wir machen, ich glaube, an der Bushaltestelle vorbei große Plakate, so der Marlboro-Mann und ja, hier der Wodka, alles gar kein Problem. Aber also das ist nicht die richtige Relation, meiner Meinung nach.
Wunderbar. Gutes Argument zum Abschluss der Runde. Jetzt haben wir gerade nicht geschafft, auf die Prävention zu gucken. Das machen wir dann gleich nach einer Musik. Ja, Schleswig-Holstein-Service aktuell. Vorsicht bitte auf der A252. Richtung Hamburg-Süd zwischen Georgswerder und dem Kreuz Hamburg-Süd. Da befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. Wir haben in der Sendung schon ganz viel darüber gesprochen, dass der Drogenkonsum zunimmt, dass es ganz einfach ist, an Drogen zu kommen. Ich glaube, vor allem viele Eltern fragen sich, wie kann ich denn eigentlich verhindern, dass mein Kind überhaupt Drogen nimmt? Also als Eltern ist man mit Sicherheit immer in Sorge, vor allem wenn man hört, dass die Verlockung so groß ist. Herr Benewitz, vielleicht Sie als erstes angesprochen, Sie haben ja Kontakt eben gerade bei den Partys zu Jugendlichen, die konsumieren. Was würden Sie Eltern raten? Wie sollten Sie mit dem Thema umgehen, damit Ihre Kinder ja möglichst nicht Drogen nehmen oder wenn möglich nicht einigermaßen sicher?
Ich glaube, dass die Eltern sich einfach mit ihren Kindern hinsetzen sollten und das zum Thema machen sollten. Dass sie sich selber erstmal, die Eltern, schlau machen, worüber will ich denn mit meinem Kind reden? Ja, wenn ich mit meinem Kind übers Kiffen reden möchte, ohne jetzt gleich mit dem Zeigefinger und du zu kommen, sondern tatsächlich mich ernsthaft damit auseinandersetzen möchte, muss ich als Erwachsener auch eine gewisse Ahnung davon haben. So, und dann da gilt es dann erstmal für die Erwachsenen, sich selber schlau zu machen. Worüber will ich denn überhaupt reden? Was sind denn so die Fakten? Was ist denn Cannabis überhaupt? Wie ist denn der Rausch? Was sind denn die Gefahren letztendlich beim Kiffen, beim Cannabiskonsum? Um mich dann hinzusetzen mit dem Jugendlichen in das, nicht in ein Problemfeld, sondern vielleicht beim Abendbrotessen, irgendwie beim Kaffee und Kuchen, das mal zu thematisieren. Ob das Kind
Ich habe ein paar Haschkekse für dich gebacken, probier doch mal.
Die vielleicht noch nicht gerade, aber weil dann wird nämlich das Diskutieren schwierig. Aber dass man da nicht so ein Tabu draus macht. Nicht jeder Jugendliche, der auch mal konsumiert hat, wird auch gleich zum Heroin-Junkie, sondern der probiert es vielleicht mal aus, weil er es irgendwie kennengelernt hat und der stellt dann für sich fest, ist überhaupt nichts für mich, ist gar nicht meine Droge. Ja? Und dass man tatsächlich zu Hause damit umgeht, indem man sich darüber unterhält. Ja? Dass das nicht so ein Katz-und-Maus-Spiel wird, sondern dass die Erwachsenen ganz klar dem Jugendlichen signalisieren, hey, ich habe auch ein bisschen Plan von der Substanz und ich würde mich gerne darüber unterhalten. Natürlich wird es vielleicht erstmal auf Ablehnung stoßen und oh, was wollen meine Eltern jetzt von mir? So, aber ich glaube, im Vorwege das zu machen, ist dann immer nochmal was anderes, als wenn das Kind erstmal in den Brunnen gefallen ist, um dann tatsächlich problemorientierte Gespräche zu führen.
Sie haben eben gesagt, 7., 8. Klasse fängt das an. Das heißt, in welchem Alter sollte ich mich mit meinen Kindern denn hinsetzen?
Das weiß ich nicht. Das können die Eltern sicherlich am besten einschätzen, wie sie ihr Kind sehen. Ja, also wir vom Partyprojekt oder vom Präventionsprojekt in dem Falle sind jetzt neuerdings in der 7., 8. Klasse und machen dazu Cannabis-Workshops, ja, wo es letztendlich um die Gefahren geht. Was ist denn das überhaupt? Was ist denn das Positive letztendlich auch? Auch darüber muss man, denke ich, auch sprechen. Ja, wenn beim Drogenkonsum immer alles nur schlecht wäre, dann wird es ja keiner machen. Sondern es gibt ja immer letztendlich für die Konsumenten auch einen positiven Effekt und den gilt es letztendlich auch zu benennen. Ja, ich glaube, das wird manchmal auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, dass es auch was Positives beim Drogenkonsum gibt. Und auch das muss besprochen werden, letztendlich. Ja, und dann die Kinder, 7., 8. Klasse, viele konsumieren dort nicht. Natürlich trifft man da auch Konsumenten, aber interessant wird es die Jahre darauf. So ab so 9. Klasse spätestens gibt es so die ersten Konsumerfahrungen. Und dann geht es darum, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und nicht jeder, der auch beim Konsum erwischt wird, hat auch gleich ein Problem an den Hacken, sondern hatte vielleicht, was ich vorhin schon mal sagte, gerade bei dem Geburtstag die Situation, wo er mal mitgekifft hat. Ja, wenn es richtige Problemfälle gibt, natürlich muss dann neben dem lockeren Gespräch auch Konsequenzen letztendlich aufgezeigt werden.
Frau Dietze, die können natürlich viel Drogenhilfe. Nochmal auf die Prävention weiter gucke, wie kann ich mein Kind stärken, dass es vielleicht sagt, okay, ich probiere das mal aus, aber ich bleibe nicht unbedingt dabei? Oder wie kann ich es auch stärken, dass es sagt, nee, ich will das gar nicht erst probieren? Das ist mir zu gefährlich. Da gehört ja wahrscheinlich auch ein gewisser Mut dazu, wenn alle in der Gruppe sagen, ey, das ist cool, wir nehmen das.
Ja, das ist sicherlich ganz individuell. Also grundsätzlich geht es darum, dass ein Kind ja ein gewisses Selbstbewusstsein hat und einen Selbstwert. Also weiß, ich bin auch gut ohne eine Droge. Also ein, ja, gesundes Selbstbild hat. Und das fängt ja ganz früh an in der Erziehung, in der Bindung zu den Eltern, Beziehungsaufbau zu anderen Menschen. Wichtig ist, dass das Kind auch Ventile hat, um Probleme ansprechen zu können oder auch um Emotionen rauslassen zu können, also Sport zum Beispiel. Ne? Ja. Und dann wird es trotzdem immer noch Kinder geben, die das Bedürfnis haben zu konsumieren oder Jugendliche. Ja, also Kinder ist ja vielleicht nicht der richtige Ausdruck in dem Kontext, aber Neugierde wird es trotzdem geben und es wird auch trotzdem sicherlich Momente geben, in denen Jugendliche bewusst Grenzen suchen, um sie zu überschreiten, denn das gehört zur Adoleszenz dazu. Das ist einfach ein Teil dieses Lebensbereichs und dann geht es darum, sie dann aufzufangen. Aber ja, also einfach ja, ein gesundes Selbstwert, ein gesundes Selbstbild aufbauen.
Und im Kontakt mit den Kindern bleiben und ihnen von vornherein Selbstbewusstsein vermitteln. Ja. Wenn ich das von Herrn Benewitz und von Ihnen so zusammenfasse, scheinen zumindest einige gute Tipps zu sein, um Kinder ein bisschen widerstandsfähiger zu machen. Herr Grewe, Sie möchten auch noch ergänzen, ja.
Ja, ich kann im Wesentlichen das unterstreichen, was Frau Dietze gesagt hat. In dem Kontext Aufklärung ist meines Erachtens aber auch wichtig, dass Jugendliche, Kinder, junge Erwachsene, wie auch immer, auch darüber informiert werden, was genau denn nun verboten ist und was vielleicht auch erlaubt ist oder was zumindest nicht zur Strafe führt. Das finde ich ist auch ein wichtiger Aspekt, der nicht untergehen sollte bei vielleicht auch aktuellen Debatten um die Legalisierung von bestimmten Stoffen.
Glauben Sie denn, dass das junge Menschen abhalten könnte?
Pauschal mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass es verschiedene Gründe gibt, warum Menschen Drogen konsumieren und warum auch letztlich keine Drogen konsumiert werden. Ich denke schon, dass es zumindest einen Teil gibt, der ja sozusagen Prävention durch Repression abgeschreckt wird, dadurch, dass etwas unter Strafe gestellt ist. Das denke ich schon, aber es ist mit Sicherheit nicht vollumfänglich auf alle Personen zu übertragen, weil dann natürlich auch die Aspekte, die Frau Dietze angesprochen hat, damit reinspielen.
Jetzt haben wir gerade viel über Prävention gesprochen. Gleich gucken wir nochmal, wie man es zumindest erschweren kann, dass junge Menschen an Drogen kommen. Jetzt haben wir es ganz genau 19.31 Uhr. Ein paar Klicks und schon sind die bunten Pillen über das Internet bestellt. Geliefert werden sie dann ganz einfach mit der Post. Klingt unglaublich, ja, passiert aber tagtäglich ganz genau so. Wie das Internet den Drogenhandel verändert hat, darüber sprechen wir gleich hier in der Sendung zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Und wenn Sie möchten, dann können Sie auch immer noch gerne mitdiskutieren, eine Mail ins Studio schreiben, zum Beispiel an zursache@wellenord.de oder Sie rufen uns an Telefonnummer 08000 96 66 66. Ich bin Rebecca Mehrholz und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Die Polizei bekämpft die organisierte Drogenkriminalität, die Drogenhilfe unterstützt die Konsumenten. Aber was unternehmen eigentlich Disco-Betreiber, um den Drogenhandel bei ihnen einzudämmen? Laute Musik, schummrige Beleuchtung, Lichtblitze dazwischendurch und vor allem viele Menschen, die dicht gedrängt zusammen sind. Das ist eine ziemlich unübersichtliche Situation und damit eignen sich Discos als idealer Ort für versteckte Drogendeals. In der größten Disco des Kreises Steinburg, dem Kolosseum in Wilster, haben die Betreiber auf den Rauschgiftverkauf reagiert. Unser Reporter Kaiser Lander, der hat die Disco besucht und der weiß jetzt, wie Zäune und Plastikbecher das Leben der Drogendealer erschweren sollen.
Mit lautem Scheppern beginnen die Partyvorbereitungen vor dem Kolosseum in Wilster. Das Sicherheitspersonal stellt 12 Bauzäune vor dem Eingang des Partysaals auf, eine provisorische Sicherheitsschleuse. Besucher, die das Lokal durch die Zäune verlassen, müssen bei jedem weiteren Eintritt erneut an der Kasse zahlen. Das Sicherheitssystem soll Drogendealern den Anreiz nehmen, mehrfach im Kolosseum ein- und auszugehen, erklärt Kolosseumchef Michael Mehrens.
Gäste, die wir durch diesen Zaun fernhalten, die kommen gar nicht erst rein, vom Sicherheitsdienst gleich aussortiert, dass sie hier nicht ein großes, riesengroßes Geschäftsfeld finden und wir immer mehr Drogenhändler hier kriegen.
Wenige Stunden später, so gegen 21 Uhr, füllt sich das Tanzflächenparkett. Die DJs feuern hunderte junge Leute auf der Tanzfläche an. Rote, gelbe und blaue Lichter huschen über das Meer aus Armen. Basswellen rollen über die Menge. Die Füße stampfen im Takt. Inmitten dieses bunten Haufen Wahnsinns greifen die Besucher nicht nur zum Bierglas. An einigen Ecken des Saals riecht es süßlich nach Marihuana. Der Drogenkonsum sei inzwischen hemmungsloser, erklärt Kolosseumchef Mehrens.
Es wird ja heute die Zigarette auch einfach zusammengedreht in der Öffentlichkeit. Da hat ja heute keiner mehr Hemmung, wo er früher noch in die Ecke gemacht hat oder auf dem Klo. Heute stehen sie draußen an der Stehtonne und drehen ihren Joint.
Doch auch bunte Pillen sind heute verstärkt im Umlauf. Die Partygänger konsumieren zunehmend Ecstasy, schwören auf den belebenden Liebesrausch der chemischen Droge. Zumal die sogenannten Teile auch deutlich weniger kosten als Kokain. Als besonders gefährlich gelten K.O.-Tropfen, die Vergewaltigungsdroge. Kriminelle mischen die Flüssigkeit ins Getränk, meist junger Frauen. Die Tropfen machen das Opfer bewusst und wehrlos. Auch Mehrens hat einen solchen Fall im Kolosseum miterlebt.
Ein junges Mädchen hat ein Cola Korn getrunken, da kippt kein Mädchen von um. Und anderen Morgen war ihr Handy weg und ihr Portemonnaie weg. Das heißt also ganz klar, dass in ihr Getränk Drogentropfen eingemischt worden sind.
Die Lösung? Die Barkeeper verteilen inzwischen im Kolosseum ausschließlich gedeckelte Plastikbecher samt kleiner runder Öffnung, durch die ein Strohhalm geschoben wird. Dadurch können keine Drogen ins Getränk gemischt werden.
Wir fordern natürlich auch die Gäste auf, dass sie besser auf ihr Getränk aufpassen. Ne? Dann müssen wir das Getränk mit auf die Tanzfläche nehmen oder es bleibt jemand an dem Tisch stehen und passt auf das Getränk auf. Ne?
Plastikbecher mit Drogenschutz sowie der Bauzaun, der Dealer fernhalten soll, vor dem Kolosseum. Die Maßnahmen laufen seit dem vergangenen Herbst und scheinen zu wirken. Zudem wacht das fünfköpfige Sicherheitspersonal über die Fete. Durch die Sicherheitsvorkehrung wird inzwischen weniger Rauschgift vertickt.
Und trotzdem laufen sie noch bis morgens um vier hier um unser Lokal herum.
Trotz Zäunen, wachsamen Gästen und aufmerksamem Sicherheitspersonal, Drogen werden wohl stets die Party begleiten. Nur die Menge lässt sich verringern.
Herr Pennewitz, ist das Kolosseum in Wils dann Einzelfall oder kennen Sie das auch von anderen Diskotheken, dass die sich überlegen, wie sie den Drogenhandel eindämmen können?
Nein, das ist tatsächlich, ich bin positiv überrascht, dass es sowas gibt. Wir vom Partyprojekt waren tatsächlich auch mal involviert für Schleswig-Holstein, gerade für Diskotheken, für Clubs und so weiter, vielleicht ein Konzept zu erstellen oder sich mit den Gaststätten auseinanderzusetzen, was man vielleicht verändern kann. Wir haben so verschiedene Fortbildungen durchlaufen, sind auch an einige Clubs herangetreten, um einfach Vorschläge zu unterbreiten, auch Mitarbeiter zu schulen, was den Umgang mit Drogen angeht, was die Konsumenten angeht und so weiter, was das ganze Feiern so ein bisschen sicherer machen sollte. Aber von Seiten der Clubbetreiber gab es da eigentlich wenig bis gar kein Interesse. Von daher überrascht mich dieser Bericht ein wenig und ich finde das äußerst positiv. Also das ist, dass der Club in Wils da sich solche Gedanken gemacht hat und das dann tatsächlich auch in die Tat umsetzt.
Hm. Eigentlich schade, dass das ein Einzelfall ist. Herr Grewe, Sie wollten da gerne was anschließen.
Ja, ich finde das auch sehr positiv, weil dadurch auch meines Erachtens eine gewisse Signalwirkung entsendet wird. Also sonst ist die Polizei ja immer der Spielverderber, in Anführungsstrichen. Mit der Rolle müssen und können wir auch durchaus leben. Aber hier, finde ich, zeigt dann auch jemand, der ja eben durch das Ausrichten einer Party eben gewisse Grenzen setzt und sagt, ihr könnt herkommen, ihr könnt feiern, aber eben mit nach meinen Regeln und ohne Drogen oder zumindest mit reduzierten Drogen. Und wenn das Konzept dort so aufgeht, dann finde ich das wirklich positiv, ja.
Frau Dietze, Sie wollten auch noch was sagen.
Ja, also grundsätzlich finde ich es gut, dass sich ein Clubbetreiber um diese Problematik Gedanken macht. Ich finde die Herangehensweise ein bisschen irritierend. Also mir gefällt das mit den Plastikdeckeln, das finde ich gut, weil K.O.-Tropfen tatsächlich ein sehr großes Problem sind, das sehr, sehr häufig vorkommt und eben auch richtig schlimme Auswirkungen hat. Das ist ja nicht mehr was, was Menschen selbstbestimmt zu sich nehmen, sondern eben was ihnen zugeführt wird. Aber ich finde diese Bauzaunlösung irgendwie sehr unglücklich, muss ich sagen, denn das hält, also zum einen, was mache ich denn als Clubbesucher, wenn ich mal rausgehen möchte und frische Luft schnappen möchte? Auch das gehört ja zu einer gewissen, ja, also im Rahmen von über Gesundheitsförderung im Partysetting spricht, also wie kann ich mich möglichst gesund verhalten, ja, dann geht es auch darum, dass ich mir mal Pausen genehmige, dass ich mal in die frische Luft gehen kann oder auch wenn ich zu viel getrunken habe, das Alkohol ist ja nach wie vor erlaubt in dem Club, so, wenn ich zu viel getrunken habe, auch dann mal eben mir die Beine vertrete, dann, ja, weiß ich nicht, muss die Person immer neu bezahlen, wenn sie wieder reingeht, also bleibt sie im Zweifelsfall eher drin, dann denke ich, könnte das eher Kreislaufzusammenbrüche oder ähnliches ja, noch bestärken, dass das auftritt. Und es richtet sich ja, ja, es ist so eine Verbotspolitik, die sich daran richtet, dass da nicht weiter gedealt wird, aber es wird ja wahrscheinlich trotzdem weiter konsumiert. Also was mir besser gefallen würde, wäre, wenn man gezielt Angebote macht, um den Konsumenten zu helfen. Also wenn man sagt, okay, wir wissen, es gibt Drogen im Partysetting, das zu verbieten ist irgendwie so weg von der Lebensrealität der Partybesucher, sag ich mal, ja. Und wir stellen dann eben kostenfrei Wasser. Oder wir stellen jemanden, der sich um die Belange der Clubbesucher kümmert, der eben darauf aufpasst, dass eben keine rassistischen, sexistischen Handlungen vollzogen werden, dass jemand sich nicht überdosiert oder wenn er überdosiert ist oder offensichtlich intoxikiert ist, dass ihn jemand auffängt, dass jemand sich um den kümmert, dass jemand das einfach im Blick hat, was da auf der Party passiert oder eben wie das Partyprojekt es dann macht, noch gezielt Informationen zu Substanzen stellt, zu Risiken vom Mischkonsum, von, ja, weiß ich nicht, vielleicht noch andere, einen Rückzugsraum bietet, wo man sich mal ausruhen kann, also gar nicht erst vor die Tür gehen muss, sondern sich einfach auch mal so hinsetzen kann und ja, was zu essen zu sich nehmen kann zum Beispiel. Ja.
Also wir fest, im Prinzip schon ein guter Ansatz, eine ganz gute Idee, aber Sie, Frau Dietze, vor allem sehen da noch Luft nach oben und ja, Herr Benewitz hat gesagt, bei den meisten Diskotheken ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben, weil da bislang wenig bis gar keine Bereitschaft ist, irgendwas zu tun. Drogenhandel, den gab es schon immer und den wird es wahrscheinlich auch immer geben. Aber früher gab es nicht unbedingt das Internet und vor allem nicht das Darknet. Herr Grefe vom Landeskriminalamt, wie haben Internet und auch Darknet den Drogenhandel verändert?
Ja, in den letzten wenigen Jahren hat sich schon einiges getan in dieser Hinsicht. Internet, Darknet, es ist heutzutage möglich, mit relativ einfachen Mitteln sich vom heimischen Wohnzimmer aus halt nahezu jeden Stoff zu bestellen, den man haben möchte. Man kann sich im Internet informieren, man kann Preise vergleichen, man kann sogar bei professionell gestalteten Plattformen Kundenbewertungen vergleichen. Man zahlt in Kryptowährungen, es gibt Treuhandservices, wie man das auch von eBay oder ähnlichen Seiten kennt. Also schon wirklich professionell aufgezogener Rauschgifthandel. Und dazu kommt auch, dass ja, im Darknet vermeintlich anonym gesurft und bestellt werden kann. Und das ist eben auch der Punkt, den wir mit Sorge betrachten, dass dort eben Menschen nun in der Lage sind, Rauschgift zu bestellen, ohne eben sich in eine bestimmte örtliche Rauschgiftszene hineinbegeben zu müssen, ohne einen Dealer ansprechen zu müssen, um dann auch aus, ja, ich sage jetzt einfach mal Straftätersicht, in die kritische Situation zu kommen, vielleicht dabei entdeckt oder polizeilich kontrolliert zu werden. Nichtsdestotrotz ist diese Anonymität auch der Ermittlungsansatz, den wir haben. Wir binden unsere Cyberdienststellen ein und versuchen dann dort, wo das, was im Internet, im Darknet passiert, ins reale Leben übergeht, zu ermitteln und festzustellen. Denn irgendwo muss jemand ein Paket in vielen Fällen mit Rauschgift aufgeben oder irgendwer hat die Anzeige geschaltet, irgendwer surft im Internet, irgendwer muss das Paket annehmen und an dieser Schnittstelle ermitteln wir, um eben sozusagen aus einem Nickname eine echte Personalie herauszubekommen.
Ist es denn für Sie schwieriger, organisierte Kriminalität auf der Straße aufzudecken? Da sind ja auch oft sehr verschlüsselte Strukturen und da ist es auch gar nicht so einfach, die Hintermänner zu finden. Oder ist es im Internet nochmal schwieriger?
Ich würde sagen, es ist anders. Im Internet müssen andere Ermittlungsschritte erfolgen, um eben die Hintermänner, wie Sie sagten, ja, ermitteln zu können. Auf der Straße wird anders agiert. Dort sind halt Übergaben erforderlich. Ob dann die Hintermänner diese Übergaben machen, das sei mal dahingestellt. Das ist gerade im organisierten Rauschgifthandel eben gerade nicht mehr der Fall. Deswegen liegt unser Fokus da ja auch nicht unbedingt auf den, ja, Endkonsumenten oder den kleineren Händlern, sondern auf den Menschen, die damit viel Geld verdienen. Aber ich würde sagen, es sind einfach nur andere Ermittlungsansätze. Nichtsdestotrotz stellen wir auch fest, dass Menschen, die vorher gar nichts mit Rauschgifthandel zu tun gehabt haben, durch den Rauschgiftkauf im Internet selbst zu Händlern werden und dort entsprechend aktiv werden, ohne vorher Szenekenntnisse gehabt zu haben.
Also ist schon ein Stück weit einfacher geworden.
Es ist leichter zugänglich gemacht worden, ja. Wenn Sie es so formulieren wollen, ja.
Frau Dietze, durch diese leichtere Zugänglichkeit und wir haben auch gehört, dass es relativ günstig ist, haben Sie den Eindruck, dass deshalb auch deutlich mehr Menschen jetzt Drogen konsumieren?
Also bei uns in der Beratungsstelle kommen nicht mehr Konsumenten an als die Jahre zuvor. Die Zahlen sind stabil. Was ich ganz interessant finde, ist, dass wir tatsächlich auch im Gespräch mit den Konsumentinnen die Erfahrung machen, dass sie das überwiegend nicht aus dem Darknet beziehen. Das sind Einzelfälle. Also kann man sich wiederum die Frage stellen, aha, was sind das denn für Menschen, die das im Darknet bestellen und was haben die für Konsummuster und warum kommen die nicht in der Beratungsstelle an? So, also da ist irgendwie noch eine Dunkelziffer oder dunkle, wer sagt man das denn? Dunkle, ja, eine Zahl, die nicht erfasst werden kann von Konsumenten, die aber da ist.
Also irgendwas, was vielleicht auch erst in den nächsten Jahren sichtbar werden wird.
Wenn überhaupt, ja. Mhm.
Herr Benwitz, Ihre Erfahrung, nehmen gerade mehr junge Menschen heutzutage Drogen oder ist das Ihrer Empfindung nach ähnlich wie vor 10 Jahren?
Nein, also ich denke schon oder ich glaube oder ich weiß, dass heutzutage schon mehr Jugendliche auch zu Drogen greifen, wobei ich jetzt vor kurzem auch etwas gehört habe oder gelesen habe, eine Studie aus Frankfurt, wo es um Cannabiskonsum geht und da stagniert es ein bisschen, also wo es vorher eigentlich jahrelang immer die Zahlen auch immer leicht zumindest nach oben gegangen sind, ist dieses Jahr oder die Zahlen fürs letzte Jahr erstmal dabei rausgekommen, dass die Zahlen nicht gestiegen sind, dass auch die Konsumpausen der einzelnen Konsumenten länger sind, sodass man vielleicht davon ausgehen kann, dass so vielleicht so ein bisschen die Spitze erreicht ist. Aber im Vergleich zu meiner Jugend, sag ich mal, wenn wir so in Schulklassen sind und so weiter, hat sich die Zahl der Konsumenten doch schon vermehrt, wo früher ein kleinerer Teil konsumiert hat. Ich will nicht sagen, dass heute jeder in der Schule konsumiert, aber so in manchen Klassenverband habe ich manchmal das Gefühl, dass es eher die Ausnahme ist, wenn halt nicht konsumiert wird. Mhm. So, das lässt sich natürlich nicht immer auf alles übertragen, aber diese Hemmschwelle zu konsumieren oder das auch öffentlich zu machen, so wie es ja vorhin auch bei dem Kollegen von der Diskothek in Wilster war, das beobachten wir auch, so dass sich gar nicht mehr viel Mühe gemacht wird, das zu verstecken oder auch dieser Respekt der Schule gegenüber geht auch manchmal auch verloren, was den Konsum angeht.
Herr Grewe, da würden Sie gerne noch was ergänzen.
Ja, ich würde das dahingehend gerne ergänzen wollen. Wir haben ja vorhin schon über den Punkt der polizeilichen Kontrollkriminalität im bekannt gewordenen Hellfeld gesprochen. Ich glaube, dass auch einfach die hohe Verfügbarkeit von Rauschgift ein Thema ist und dazu beiträgt, dass eben diese Zahlen ansteigen. Es gibt viel Stoff, es ist viel Stoff auf dem Markt, es ist Stoff zu relativ günstigen Kurs auf dem Markt und wenn wir das dann kombinieren mit dem Umstand, dass auch zum Beispiel durch den Rauschgifthandel im Internet der Zugang leichter wird, dann glaube ich, haben wir schon 3 Aspekte so zusammengetragen, die vielleicht in der Gesamtbetrachtung denn auch dazu beitragen, dass diese Fallzahlen ansteigen. Ob dadurch jetzt die oder daraus die Hypothese abgeleitet werden kann, dass wirklich mehr konsumiert wird, das ist meines Erachtens dann nicht belastbar so zu sagen. Aber ich glaube, das sind 3 Punkte, die da auf jeden Fall mit reinspielen.
Dann jetzt ganz zum Schluss, abschließend die Frage, die Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben, diese 3 Punkte, macht Ihnen das Sorgen oder sehen Sie das relativ entspannt?
Naja, wenn entsprechende Zahlen steigen, dann ist das immer irgendwie ein Grund zur Sorge. Wir beobachten als Polizei das, was dort passiert und richten unsere entsprechende Schwerpunktsetzung und unsere Ermittlungen daran aus, um eben ja nach unseren Möglichkeiten dort einzudämmen. Aber natürlich trägt es nicht zur Beruhigung bei, wenn man dann erfährt, für welch günstige Preise, welche Stoffe mit auch teilweise welchen Verschnittstoffen oder auch welch hohen Wirkstoffgehalten auf dem Markt verfügbar sind. Das ist natürlich schon etwas, was wir auch kritisch begleiten müssen.
Herr Benewitz, diesmal auch die Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wie groß ist bei Ihnen die Sorge, wenn Sie die aktuelle Entwicklung sich anschauen?
Was heißt, was ist die Sorge? Also ich hoffe zumindest, dass sich das jetzt so ein bisschen so einpendelt. Wir werden es natürlich niemals schaffen, Drogen ganz vom Markt zu kriegen, aber dass jetzt wirklich jeder Jugendliche irgendwann zu Drogen greift, das glaube ich halt auch nicht. Natürlich ist es ein Thema, was sehr bewegt, ja, aber längst nicht jeder Jugendliche greift zur Droge und das ist zum Glück auch immer noch der kleinere Teil der Jugendlichen.
Das ist, glaube ich, ein beruhigendes Schlusswort für viele Eltern, die zugehört haben. Frau Dietze, auch an Sie noch die Abschlussfrage. Wie besorgt sind Sie ob der aktuellen Entwicklung?
Also nicht sehr besorgt, weil ich denke, dass es nicht sonderlich gestiegen ist, dass das tatsächlich durch mehr Kontrollen der Polizei gestiegene Fallzahlen sind. Mich besorgen gerade ganz andere Dinge, wie zum Beispiel der Fentanylkonsum, also dass Opioide und Medikamente verstärkt konsumiert werden und eben auch einfach sehr, sehr starke Opioide-Medikamente, die dann auch wiederum zu einer schnelleren Verelendung führen und einem sehr hohen Abhängigkeitspotenzial begleitet werden. Aber spezifisch jetzt auf die Jugend trage ich da nicht so viel Sorge, sag ich mal.
Okay, also bei Ihnen auch eine geringe Sorge. Wie gesagt, ich glaube, es ist für viele Eltern beruhigend, das am Abschluss der Sendung nochmal zu hören, nachdem wir viel über die Entwicklungen, über die Probleme und vor allem über die leichte Verfügbarkeit gesprochen haben. Das war unsere Sendung zur Sache heute zum Thema Voll auf Speed, der Drogenkonsum in Schleswig-Holstein. Ich danke Ihnen allen drei ganz herzlich, dass Sie da waren. Wenn Sie denn die Sendung noch mal ganz in Ruhe nachhören wollen, wenn Sie vielleicht einen Teil verpasst haben, dann gucken Sie doch mal auf unserer Homepage ndr.de/sh. Da gibt es den Podcast, den können Sie sich runterladen. Hier geht es jetzt weiter mit dem Sonntagabend und ich wünsche Ihnen genau das, nämlich noch einen schönen Sonntagabend. Ich bin Rebecca Mehlholz. Machen Sie es gut.
Zur Sache auf NDR 1 Welle Nord. Einfach besser informiert.